Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Aus einem kranken Arsch kommt kein gesunder Ton. Willkommen zu diesem Lyrik-Podcast. Nein, es geht nach wie vor um Werbung und Kommunikation. Aber wer hat das wohl gesagt bzw. geschrieben? Natürlich Amir Kassai. Hallo Amir.
Hallo Heiko. Danke, dass du mich dabei haben willst.
Ja, gerne. Amir, du hast ein Buch geschrieben vom Unsinn des Lebens. Warum hast du das gemacht?
Gute Frage. Ich wollte dieses Buch gar nicht schreiben, weil, wie gesagt, die erste Anfrage gab es vor 11 Jahren vom Ulstein Verlag, dass sie das gut gefunden hätten, wenn ich mal die Geschichte meines Lebens runterschreibe. Und ich habe das damals abgelehnt, weil ich damals gesagt habe, erstens bin ich zu jung, noch zu beschäftigt. Aber die sind halt dran geblieben. Und vor 2 Jahren, wie gesagt, mitten in Rentendasein, kam noch einmal die Anfrage. Und da habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ein guter Moment ist, zu rekapitulieren, was bis jetzt passiert ist. Aber auch im Zuge dessen ein paar klare Meinungen zu äußern zu vielen gesellschaftlichen Themen, weil ich ja nicht das Gefühl habe, dass wir zumindest im deutschsprachigen Raum mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo viele Dinge nicht mehr diskutiert werden oder Meinungen überhaupt nicht mehr geäußert werden. Und aus diesem Antrieb habe ich das geschrieben, aber auch mit dem Ziel, dass vielleicht da draußen ein paar Leute gibt, die in einer schwierigen Situation sind, wo meine Lebensgeschichte die vielleicht motiviert oder inspiriert. Und deswegen haben wir angefangen, vor 2 Jahren dieses Buchprojekt anzugehen, genau.
Was meinst du mit bestimmte Meinungen werden nicht mehr geäußert oder bestimmte Themen? Was meinst du genau damit?
Nee, ob es jetzt Migration ist, Energiewende ist, die Lage in Deutschland, die wirtschaftliche. Also ich habe so das Gefühl, dass wenn Leute eine klare Meinung haben, die vielleicht polarisiert, die meistens in eine Schublade gestellt werden oder in eine Ecke gedrängt werden, und dass so ein gesunder Diskurs oder also eine Diskussionskultur nicht existiert, was man eigentlich von einem freien Land erwarten müsste, weil sich viele Leute nicht mehr trauen, wirklich auch die Wahrheit oder ihre Meinung zu sagen. Und vor dem Hintergrund habe ich natürlich im Zuge dieser Lebensgeschichte auch, reiße ich halt ein paar Themen an, die glaube ich, jedem am Herzen liegen. Ne?
Wie würdest du eigentlich deinen Führungsstil, deinen Arbeitsstil beschreiben?
Du meinst meinen früheren, weil ich arbeite ja nicht mehr.
Ja, man hört ja, dass du vielleicht wieder arbeitest.
Ja, du, man sollte nicht den Gerüchten glauben.
Oh, manchmal schon. Also du kommst nicht in die Agenturwelt zurück, richtig?
Nein, in die Agenturwelt komme ich definitiv nicht zurück.
Definitiv. Aber vielleicht in einen anderen Teil der Autowelt?
Nee, anders. Ich habe das ja in einem Interview gesagt. Also die Susanne Franz, die jetzt globale Marketingchefin ist von Volkswagen, die kenne ich sehr gut, weil ich ja mit ihr die Marke Seat damals ja gedreht habe und die Marke Cupra erfunden habe. Und wir schätzen uns gegenseitig fachlich und menschlich. Und du weißt ja, dass ich 20 Jahre die Marke Volkswagen betreut habe. Ich glaube, ich kenne Volkswagen besser als viele andere. Vor dem Hintergrund ist dieses Gerücht oder diese Gedankengänge nicht abwegig. Aber wie gesagt, ich bin ja auch bewusst damals auf den Höhepunkt zurückgetreten und habe gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, weil ich auch festgestellt habe, dass ich vom Energie- und Kraftlevel, aber auch von dem Anspruch mir gegenüber nicht das mehr liefern konnte, was ich konnte. Jetzt ist das ein Prozess natürlich, wo man überlegen muss, sollte die Frage irgendwann einmal kommen, willst du dir das antun? Kannst du einen Beitrag leisten? Wie möchtest du dein Leben leben? Wie änderst du deine Dinge, die du ja eigentlich jetzt in den letzten 4,5 Jahren aufgebaut hast? Deswegen sage ich, es sind Gerüchte zurzeit. Aber wie gesagt, die Gedankengänge sind erlaubt. Und ob da jetzt was draus rauskommt, das wird man sehen auf jeden Fall.
Also das war jetzt kein eindeutiges Dementi?
Nee. Dementi ist es keinenfalls, weil natürlich, denke ich einmal, zumindest das im Raum steht, nicht offiziell, aber inoffiziell. Und da, ich muss mir damit Gedanken machen, ob ich das tun will oder nicht, genau. Mhm. Und vor allem in welcher Form, in welcher Funktion und wie gesagt, in welchem Kontext vor allem. Agenturleben auf keinen Fall, definitiv nicht.
Okay, aber du könntest ja noch als Berater auf Kundenseite arbeiten.
Da, auch da, lieber Heiko, kennst du mich ja. Ich bin ja nicht gerade für das diplomatische Korps qualifiziert.
Ja, deswegen aber reden wir ja.
Genau, Berater auf Kundenseite kann ich mir wahrscheinlich auch nicht vorstellen, weil ich das Konzernleben, ich glaube, ich bin für das Konzernleben nicht geeignet.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Nee, vor dem Hintergrund, wie gesagt, es ist ein Gedankenprozess, den ich mit mir selber führe, ohne jetzt, sage ich mal, eine dringliche Notwendigkeit oder eine offizielle Anfrage, wo ich sage, kannst du dir vorstellen, in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zu leisten? Sollte die Frage mit Ja beantwortet werden, dann werde ich mir überlegen, welcher Form. Aber da bist du einer der Ersten, die das erfahren werden,
definitiv. Ja, das hoffe ich doch. Kommen wir zurück zu deinem damaligen
Führungsstil.
Ja. Wie würdest du den denn beschreiben?
Fordern und fördern. Also ich habe nie etwas verlangt von meinen Leuten, was ich selber nicht geliefert habe. Ich bin vorne weggelaufen. Ich hatte einen sehr hohen Anspruch, eine sehr, sehr große Leidenschaft und einen sehr großen Willen und habe versucht, halt auch meine Leute dazu anzustacheln und zu motivieren, dass sie eben die restlichen 10 oder 20% Potenzial, was sie in sich haben, rauszuholen. Das ist mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, weil wenn du dir anschaust, wer alle jetzt in entscheidenden Führungsrollen sitzt in dieser Industrie, wir sind alle sozusagen durch meine Schule gegangen, sowohl auf Kundenseite als auch auf Agenturseite. War das richtig in dem Kontext von damaligen Zeit? Ja, würde man das als heute als richtig bezeichnen? Ich glaube, dass das heutzutage bestimmte Dinge oder bestimmte Arten, wie man geführt hat, nicht mehr gesellschaftsfähig sind und man sollte die auch nicht tun. Aber wie gesagt, es ging mir immer nur um die Sache. Es ging mir nie um den Menschen. Und ich glaube, ich habe jeden Menschen vom Praktikanten hoch zum Geschäftsführer respektiert und akzeptiert. Aber ich habe natürlich versucht, jeden besser zu machen. Also im Sinne der Sache. Mit Leidenschaft teilweise überzogen, weil ich zu laut war, teilweise auch vielleicht zu angeeckt habe. Und das steht ja auch in meinem Buch drin. Einer der Gründe, warum ich dann auch gesagt habe, es reicht jetzt, war auch, dass ich mir gegenüber und meinem Wertesystem mir nicht gerecht wurde. Dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich eine bessere Version von mir bin, sondern eher eine schlechtere. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, komm, jetzt ist gut, jetzt hast du 30 Jahre im Zirkus den Clown gespielt und jetzt sollen sie sich einen anderen Clown suchen und du suchst dir einen anderen Zirkus. Und das habe ich halt vor 4,5 Jahren ja eigenständig und aus eigener Verantwortung und aus eigenem Willen gemacht. Und habe was für mich selber entschieden. Mhm. So würde ich meine Führungsart beschreiben, wenn du das willst. Ja.
Musst du dich eigentlich im Nachhinein bei Leuten entschuldigen?
Nie.
Warum nicht? Warum nicht?
Wie gesagt, weil ich nie Menschen verletzt habe. Es ging immer um die Sache. Ich habe nie Menschen beleidigt. Ich habe nie Menschen verletzt. Ich habe nie ihre Gefühle in irgendeiner Art und Weise verletzt. Sondern es ging immer um die Sache. Eher umgekehrt, es gibt genug Leute, die sich bei mir entschuldigen müssten.
Wer denn zum Beispiel?
ADC, GWA, Fachpresse, alle sogenannten Kommunikationsdienstleister, die 2008 mich vom Hof gejagt haben und mich beschimpft haben, weil ich ihnen gesagt habe, dass wenn sie so weitermachen, dass das Ende naht. 15 Jahre später, wir haben ja die Diskussion ja schon geführt, bald ist das Thema durch. Also die Liste ist sehr lang, aber ich glaube, da müssten sie ein Olympiastadion füllen und dann mit Lautsprechern sich per Namen nennen und sich jeder Einzelne bei mir entschuldigen, aber das wird nicht passieren.
Aber das stimmt doch einfach nicht. Das kann doch einfach nicht sein, dass man sagt, da müssen sich 1000 Leute oder noch mehr bei dir entschuldigen, aber du hast alles richtig gemacht. Das ist doch so eine Dissonanz, das kann doch gar nicht sein.
Heiko, du hast, wie nennt man das? Du hast eine subjektive Wahrnehmung. Ich habe nicht gesagt,
unbedingt.
Ich habe nicht gesagt, dass ich alles richtig gemacht habe. Falsch. Du hast mir die Frage gestellt, ob ich mich beim Menschen entschuldigen muss. Das muss ich. Ob ich alles richtig gemacht habe als Mensch, auf keinen Fall. Deswegen steht ja auch in meinem Buch ziemlich eindeutig und wahrhaftig drin, dass ich eben kein guter Mensch war. Wenn es aber um die Sache ging, wenn es um die inhaltliche Auseinandersetzung ging von Marketing, Kommunikation und um meine Ansichten, haben mich diese Leute alle miteinander beschimpft, in der Öffentlichkeit, unter der Gürtellinie angefasst, mich von Hof gejagt, weil sie mir vorgeworfen haben, dass wenn ich die Frage stelle oder einen Diskurs führen will, wie sich Kommunikationsdienstleistungen entwickeln muss, Ich wurde als Werbefuzzi, Reklamehure, you name it, Verräter und alles beschimpft. Und es hat sich rausgestellt, 15 Jahre später oder 16 Jahre später, dass vieles von dem, was ich gesagt habe, nicht nur sich bewahrheitet haben, sondern auch noch viel, viel schlimmer gekommen sind. Vor dem Hintergrund habe ich das Recht zu sagen, Kinders, ich habe das halt damals falsch gesehen. Und ihr seid mit mir nicht richtig umgegangen. Das darf ich sagen, das werde ich auch sagen und das werde ich auch laut sagen und in der Öffentlichkeit. Ich nenne keine Namen, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, dass welche Namen auf dieser Liste stehen werden.
Ja, das ist ja auch okay, dass du das sagst und dass du dir das wünschst. Aber wie gesagt, was ich nicht verstehen kann, ist diese Dissonanz zu sagen, da müssten sich ganz viele Leute bei mir entschuldigen, aber ich muss das gar nicht.
Das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, du hast gefragt, ob Leute sich bei mir entschuldigen sollen. Ich habe gesagt, was meine Führungsgeschichte anbelangt, muss ich mich bei niemandem entschuldigen. Was meine Tätigkeit als öffentliche Person im Marketing und Kommunikation war, sag mal so, vielleicht hätte ich diplomatischer agieren sollen, vielleicht hätte ich Allianzen suchen sollen, vielleicht hätte ich die Leute abholen sollen, weil sie intellektuell noch nicht so weit waren. Einverstanden. Den Schutz ziehe ich mir gerne an. Aber in der Sache hatte ich recht und die Zeit hat gezeigt, dass ich recht hatte. Und weil ich in der Sache recht hatte, damals schon, wurde ich beschimpft. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe aber nie gesagt, dass ich jetzt, dass ich der heilige Jesus Christus bin und alle anderen sind die Verräter. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber dir den heiligen Jesus Christus zu unterstellen, auf die Idee kommt, glaube ich, niemand.
Ich bin kein gläubiger Mensch. Und Jesus Christus war ja ein jüdischer Partisan, der irgendwann mal aufgestanden ist, behauptet hat, er ist der Sohn Gottes. Sehr gute Marketinggeschichte, by the way.
Das stimmt. Ja. Was ich an deinem Buch wirklich, wirklich spannend finde und wo ich auch den Hut vorziehe, den ich im Moment nicht auf habe, ist deine Lebensgeschichte zum Beispiel, was in Wien passiert ist. Ja. Du schilderst es so, dass du dort in einem, ich würde es jetzt mal beschreiben, dass du da in einem Kellerloch gehaust hast, hattest keinen Kühlschrank und hast dich, glaube ich, immer, du kannst mir vielleicht nochmal erzählen, immer im Prinzip von den gleichen Nahrungsmitteln.
Der Extrawurst. Von der Extrawurst und Semmeln. Das war die billigsten Lebensmittel, die du dir leisten konntest. Und davon habe ich mich 4 Jahre lang ernährt. Warmes Essen gab es vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt, in der Schulkantine.
Okay. Was du in dem Buch schreibst, ist, dass alles seinen Sinn hatte und alles auf dein positives Konto eingezahlt hat. Und ehrlich,
im Nachhinein, also ich sage ja, deswegen heißt ja das Buch vom Unsinn des Lebens.
Ja.
Weil ich ja glaube, dass wenn man nach vorne das Leben lebt, dass viele Dinge keinen Sinn ergeben. Dinge passieren dir, die du nicht erklären kannst, die du nicht erfüllen kannst, die du nicht nachvollziehen kannst. Im Rückblick machen dann diese Dinge Sinn und diese Dots connecten sich, weil du dann verstehst, dass das wichtig war, dass du es durcherlebt hast, um zu dem Menschen zu werden, zu dem du bist. Und vor dem Hintergrund auf deine Frage jetzt noch einmal, die Zeit in Wien, die hart war, das war die beste Schule des Lebens. Weil ich weiß, egal was mit mir passiert, ob ich alles verlieren werde, dass ich immer noch zurechtkomme. Weil ich weiß, und das macht dich mutig, das macht dich auch frei. Gerade in so einer Schein- und Bling-Bling-Welt der Werbung, dass du diesen Background hast oder diese Geschichte hast, hilft extrem, meiner Meinung nach.
Das habe ich auch so verstanden, dass es immer rückblickend ist.
Ja.
Ich habe mich gefragt, und da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung, ist dieser Preis, den du dafür zahlst, für diese Eigenständigkeit, für diesen Mut, wie immer du das auch nennen magst, ist der nicht zu hoch gewesen? Also hätte das nicht auch anders funktioniert? Also ich finde, der ist eindeutig zu hoch gewesen. Also als Kindersoldat über ein Minenfeld gejagt zu werden, wo dein bester Kumpel neben dir stirbt, das kann es ja nicht sein. Also das ist ja, der Preis dafür ist ja viel zu hoch. Viel zu hoch.
Der Preis wofür?
Der Preis für deine Learnings, die du daraus gezogen hast, für deinen Mut, den du daraus gezogen hast.
Aber alles im Leben hat einen Preis. Wie gesagt, du hast recht. Hätte ich mir gewünscht, dass ich ein normales Leben lebe? Definitiv. es ist nicht passiert aufgrund von Ereignissen, die ich selber nicht kontrollieren konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich konnte nichts dafür, dass es eine Revolution in meinem Land gab. Ich konnte nichts dafür, dass es einen Krieg gab. Ich konnte nichts dafür, dass Extremisten Kinder missbraucht haben als Waffe. Dafür konnte ich alles nicht. Und ich musste ja da durchgehen und diese Erfahrungen, diese schrecklichen Erfahrungen machen und diese Wunden in der Seele kriegen. Und der Preis, ja, ist der Preis hoch? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich ist er hoch. Aber ich habe auch ein Leben gelebt, glaube ich, das halt nicht viele gelebt haben. Im Sinne von, es zu schaffen, anzukommen, es zu schaffen, in einer fremden Kultur ein neues Leben, eine neue Existenz aufzubauen. Und dann in einem Bereich, das ich über alles geliebt habe, sag ich mal, auch erfolgreich zu sein. Wobei mir halt weder Geld noch Karriere jemals wichtig waren als Antreiber. Es ging mir immer nur darum, schau, dass du aus deinem Potenzial das Beste rausholst und an eine Stelle kommst, wo du Dinge zum Besseren verändern kannst. Und vor dem Hintergrund, ja, der Preis ist definitiv zu hoch. Aber auf der anderen Seite wäre es gar nicht anders gegangen, mein Leben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil die Alternative wäre ja ein normales Leben, aber das normale Leben kann ich mir nicht vorstellen, weil ich das normale Leben nie hatte.
Naja, es gibt ja nun einen Unterschied zwischen normalem Leben und dem, was du durch teilweise auch durchlitten hast. Und das muss jetzt nicht unbedingt das normale Leben sein, aber ein bisschen weniger krass hätte es ja auch getan. Das meine ich damit.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das sucht man sich ja nicht selber aus. Aber ich glaube schon, dass das auch die Art und Weise meiner Learnings, die Art und Weise meines Handelns, die Art und Weise, wie ich denke, auch davon geprägt sind. Weil wir gerade vorher drüber geredet haben. Ich bin ziemlich konsequent, ich bin ziemlich provozierend, ich bin ziemlich glasklar über das, was ich will und was ich nicht will. Das können, viele Leute können damit nicht umgehen, was ich verstehe. Für viele Leute bin ich ein Lauthals, ein Provokateur, ein Enfant terrible, ein Misfit, you name it. Aber das bin ich, glaube ich. Also, und ich werde das auch nie, ich glaube, ich kann das, ich will es nicht ändern. Erstens einmal, weil es ein Teil von mir ist. Und ich könnte auch nicht ein anderes Leben leben. Ich könnte auch nicht glücklich sein oder von mir selber den Hut ziehen, wenn ich nicht klar meine Meinung äußere. Ob die richtig oder falsch ist, noch einmal, das ist ja Teil des Diskurses.
Ja, okay.
Aber ich könnte es von mir und von meinem Gewissen nicht vereinbaren, zu sagen, du bist jetzt ein anderer Mensch. Ich glaube, ich bin im Laufe der Jahre aufgrund des Alters natürlich auch bisschen besonnener, bisschen reifer und hoffentlich bisschen weiser geworden. Aber diese Grundzüge des Charakters ändern sich nicht. Und ich glaube, die Grundzüge des Charakters kommen definitiv von dem hohen Preis, den man gezahlt hat. Aber ich glaube, die Elemente in mir, in meinem Charakter, in meiner Seele waren immer schon bis zu einem gewissen Grad schon vorhanden. Die wurden halt getriggert wahrscheinlich durch die Lebensereignisse. Ne?
Ich meine, das Ganze, und das muss man auch sagen, das hätte ja auch ganz anders laufen können. Du hast, du sprichst in deinem Buch davon, dass du in einer Gaststätte das Portemonnaie einer Kassiererin mitgenommen hast, aber genau. Du hast es ihr ganz reumütig wieder zurückgebracht.
Genau, also ich
beschreibe das ja auch. Du hättest ja auch einen Weg gehen können, den ich jetzt mal verkürzt als kriminell beschreiben richtig würde. Das ist ja nicht passiert. Ja.
Nein, das ist nicht passiert, weil offensichtlich irgendwas in meinem Navigationssystem, was mein Wertesystem anbelangt, doch richtig eingestellt war, wahrscheinlich von meinen Eltern. Aber du hast recht, es hätte auch genau eine andere Wendung nehmen können. Ich hätte ja auch auf die schiefe Bahn geraten können, mit Drogen, mit Kriminellen, mit ganz anderen Themen mich auseinandersetzen müssen. Aber offensichtlich hat irgendwas tief in mir mich dann doch auf den sogenannten richtigen Weg gebracht oder mich dazu gebracht, Fehler, die ich gemacht habe, versuchen zu korrigieren. Das ist wahrscheinlich, das ist sicher meiner Erziehung geschuldet oder mein Wertesystem, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Aber es hätte auch schief gehen können, du hast komplett recht.
Hast du eigentlich mal, und du musst mir die Frage nicht beantworten, hast du eigentlich mal überlegt oder es gar getan, mit einem Psychologen, mit einer Psychologin über deinen Weg zu sprechen?
Ja, ich habe Therapie gemacht, jahrelang. Also ich habe alternative Psychotherapie gemacht im Mind-Institut in Berlin bei Professor Gottschalk. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch da ist. Also der ist ja auch Professor an einer Uni. Und ich habe sehr lange mich damit auseinandergesetzt, weil ich wollte nicht das klassische, die klassische Psychoanalyse machen, sondern ich wollte etwas machen, was ein bisschen auch, sage ich mal, meinem kreativen Charakter entspricht und meinem Kopf entspricht. Und bei der alternativen Psychoanalyse geht's nicht nur um eine Konversation, sondern es geht auch um einen kreativen Prozess. Also du beschäftigst dich mit deinem Leben, mit deinen Wunden, Traumatas im Kontext von Kreativität im Sinne von, dass du Landschaften kreierst, dass du auf Reisen gehst, dass du Analogien aufbaust, dass du dich mit Dingen auseinandersetzt in einer spielerischen Art und Weise. Und das habe ich fast 3 Jahre gemacht. Mhm. Hat geholfen, vieles zu verarbeiten. Das Buch hat sehr, sehr viel geholfen. Das war auch ein therapeutischer
Prozess. Aber das muss dir doch eine Menge Aha-Erlebnisse beschert haben, oder? So eine Reihe.
Definitiv. Aber auch sehr viel Schmerzen. Sehr viel Schmerzen. Körperliche Schmerzen, geistige, seelische Schmerzen, aber auch sehr viele Aha-Erlebnisse von, oh wow, da warst du vielleicht doch nicht ein richtig guter Mensch. Da warst du vielleicht, da hast du auch vielleicht falsch reagiert. Da hast du aus der Sicht vielleicht, hättest du doch anders reagieren müssen. Definitiv. Also die Wunden bleiben, die Traumata bleiben auch. Ich glaube, die Kunst wird sein, für jeden von uns einen Weg zu finden, ein Instrumentenbox zu finden, dass du damit wahrhaftig, reif und verantwortungsvoll umgehst, dass diese Traumata und diese Wunden nicht Leute, die dir wichtig sind, verletzen oder dein Leben durcheinander bringen. Oder im Kontext deiner Familie Schaden anrichten, was sie ja getan haben. Weil, wie gesagt, einer der Gründe, warum meine Ehen zum Beispiel gescheitert sind, hat genau damit zu tun, dass ich Angst vor Nähe habe. Die Angst vor Nähe kommt wahrscheinlich aus diesem Urverlust, dass ich irgendwann einmal aus dieser behüteten Familie rausgeschmissen worden bin.
Genau diese Idee sozusagen ist mir auch gekommen und ich glaube, es macht immer Sinn, sich sowas anzugucken. Darf ich nochmal fragen, auch da kannst du natürlich entscheiden, ob du mir das beantwortest, aber was meinst du mit Nähe? Meinst du körperliche Nähe oder was meinst du damit?
Ja, körperliche Nähe, geistige Nähe, auf einen Menschen, also einen Menschen, dich auf einen Menschen einzulassen, weißt du, was ich meine? Mhm. Gerade in einer Partnerschaft. Ich glaube, es gelingt mir viel, viel besser im Berufskontext oder in einer normalen Freundschaft. Aber in einer Beziehung, also in einer richtig intimen Beziehung, hatte ich ein Leben lang Probleme, mich wirklich aufzumachen oder mich fallen zu lassen oder mich einzulassen. Und das kam auch natürlich durch die Therapie raus, dass es mit diesem Urtraumata zu tun hat, das ich halt erlebt habe damals als Jugendlicher, ne?
Ja.
Aber auch das wieder mal, wenn man sich dem bewusst ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man ja zumindest versuchen, es ein bisschen besser zu machen oder sich selber mal zu pushen und zu sagen, komm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wir sind ja alle Menschen, so wie wir sind, wir werden ja durch unsere Muster getrieben und die Muster entwickeln sich in ganz frühen Jahren, als Kinder schon, also als Babys schon teilweise. Und da musst du halt schauen, dass du dich mit Hilfe von Therapie, aber mit Hilfe auch von Selbstreflexion in eine Position bringst, wo du halt hoffentlich dich aus den Fehlern, die du gemacht hast, ein bisschen lernst.
Ja, also das, was du eben schilderst, passiert ja nicht sozusagen auf einer rationalen Ebene, ne? Und da ranzukommen auf diese irrationale, das ist nicht ganz einfach. Ich weiß ja auch, von was ich rede.
Ja, glaube ich.
Also, wenn man mit Leuten über dich spricht, die dich erlebt haben, dann sagen die, der Amir hat es wie kein Zweiter geschafft, den Raum mit Energie zu füllen.
Ja, das stimmt. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel Eigenenergie. Also das habe ich. Und ich glaube auch Leute anzünden, wenn man die Energie richtig kanalisiert. Du weißt, was ich meine, Heiko. Mhm. Also man kann auch die Energie leider in die falsche Richtung schicken. Das ist mir auch öfters passiert. Und dann ist das eher unschön und dann ist es eher destruktiv. Aber grundsätzlich habe ich sehr, sehr viel Eigenenergie und ich gebe gerne Energie, gerade wenn es um etwas geht, wenn man um ein gemeinschaftliches Ziel geht oder wenn es darum geht, etwas zu erreichen, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen würde, das kann man eigentlich nicht hinkriegen, hilft bei mir die Energie definitiv, dass ich mich motiviere, aber auch andere rund um mich motiviert, mich für eine Sache zu begeistern. Klar, definitiv.
Hast du nicht mal drüber nachgedacht, ob Werbung ja schön und dich erfüllt und Leidenschaft ist? Das verstehe ich alles. Aber es ist halt nur Werbung, ja?
Richtig.
Aber es gibt ja noch ein paar andere Berufe, die einen deutlich höheren Impact haben auf andere Leute. Also name it, ja? Hast du eigentlich mal überlegt, ob Werbung das Letzte ist, was du tun willst, oder ob es noch ein paar andere Dinge gibt, die einen größeren Impact haben?
Aber was meinst du denn damit?
Also was ja, ist es das? Ist ja nochmal also der Unterschied, ob man
als... Also wie gesagt, es gibt ja das, also es gibt ja den Amir Kassai, den viele kennen als Werber, und es gibt ja den Amir Kassai dahinter. Also ich engagiere mich sozial schon seitdem ich 19 bin. Aber darüber rede ich nicht, weil ich finde, das gehört sich nicht. Bin ich geeignet, Politiker zu sein? Um Gottes Willen, nein. Da bin ich überhaupt nicht qualifiziert. Kann ich was weitergeben? Definitiv. Meine Kinder fragen mich immer, Papa, du solltest eigentlich eine Schule aufmachen. Also jetzt weniger im Kontext der Werbung, sondern einfach nur Leuten zu helfen mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, dass du ihnen vielleicht irgendwie auf andere Ideen bringst, sie motivierst oder sie inspirierst. Solche Sachen kann ich mir vorstellen. Oder Mentor zu sein für viele, das kann ich mir auch vorstellen. Aber Politik, also eine gesellschaftlich wichtige Rolle einnehmen, ich glaube, es ist nichts für mich. Man hat das ja damals beim ADC gesehen, das ja auch ein politischer Verband ist am Ende des Tages. Und ich bin, wie gesagt, dafür bin ich, glaube ich, nicht geeignet. Und ich habe das Talent nicht dafür.
Ja, aber so eine Lehrer tut...
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte damals ja die Anfrage, musste ich leider damals absagen, und der Matthias Spätkens hat das dann, habe ich ihn ja vorgeschlagen, dass er das macht. Ich hatte die Anfrage, die Nachfolge von Walter Lützer anzutreten, an der Universität der Angewandten in Wien, um die Meisterklasse Werbung zu machen. Und man hat mich auch eigentlich angenommen, und eigentlich war klar, dass ich es machen kann, aber genau in dem Zeitpunkt kam ja der Anruf aus New York, wo sie mir den globalen Job angeboten haben. Und da war mir klar, dass ich das nicht machen kann, weil ja mein Lebensmittelpunkt sich verschoben hat. Sowas in der Art kann ich mir definitiv vorstellen. Ob das jemals wieder die Möglichkeit geben wird, das kann ich nicht sagen, aber so, also in dem Bereich aktiv zu sein, definitiv, also einfach was weiterzugeben, hoffentlich. Hoffentlich.
Was ich an deinem Buch ehrlicherweise nicht verstanden habe, geht schon aus dem Untertitel hervor. Der Titel heißt ja Vom Unsinn des Lebens, und der Untertitel heißt, was mich meinen Weg vom Kindersoldaten zum besten Werber der Welt gelehrt hat.
Den Titel habe ich mir nicht selber ausgesucht. By the way, den Subtitel habe ich nicht geschrieben, sondern das hat der Verlag geschrieben.
Naja, aber du hast dem ja zugestimmt, und ich verstehe wirklich nicht, wie man sich bei all dem, was du geleistet hast, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber wie man sich als den besten Werber der Welt nennen lassen kann. Das ist irgendwie so weit weg von meiner Welt. Und warum brauchst du diese Breitbeinigkeit? Das hast du doch überhaupt nicht nötig, Amir.
Nee, das ist, also wie gesagt, erstens einmal verachte ich falsche Bescheidenheit. Und ich verstehe, dass ihr Deutschen aufgrund dessen, was ihr vor 90 Jahren veranstaltet habt, ganz klein in der Ecke sitzen müsst.
Das hat damit gar nichts zu tun. Aber du hast doch
eben
selber gesagt, dass du soziale Projekte förderst und darüber gar nicht reden willst.
Nein, natürlich hat das damit zu tun. Noch einmal, falsche Bescheidenheit verachte ich. Du weißt, alle wissen, die mit mir oder meine Geschichte kennen, auch in der Werbung, dass sowas für mich nicht sehr oft vorkommt. Punkt, Ende der Durchsage. Jetzt kann ich sagen, ja, ich bin jetzt falsche Bescheidenheit, stelle mich in die Ecke und rede nicht drüber. Aber ich war immer schon so, der gesagt hat, lauthals hatte ich dieses Selbstbewusstsein zu sagen, dass ich an mich glaube und dass ich das mache. Ist das Arroganz? Nein. Für mich ist Niveau, wenn du das von unten ansiehst, Arroganz. Aber das ist für mich nicht Arroganz. Das ist, sich selbstbewusst zu sein. Mit Guten im Schlechten. Dass ihr Deutschen damit nicht umgehen könnt, verstehe ich komplett aufgrund eures Kontext und dessen, was passiert ist. Aber man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht Selbstbewusstsein haben darf. Und was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann, das entscheide ich, das entscheidet sonst niemand. Wie du damit umgehst, ob du das kritisierst, einverstanden, ob du das gut findest oder schlecht findest, einverstanden, ist dein gutes Recht. Aber mir kann keiner sagen, dass ich irgendwelchen Vorstellungen von irgendwelchen anderen entsprechen muss. Wo sind wir denn hier? Ich bin doch nicht im Kindergarten. Ich bin ein 55-jähriger alter Mann. Und mit all dem Guten, all dem Schlechten stehe ich zu dem, was ich sage, was ich tue und was ich mache. Ob das den Leuten da draußen gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Weil das ist nicht mein Wertesystem und das ist auch nicht meine Messlatte. Meine Messlatte bin ich mir selber.
Dass aber die Leute damit sich denn jetzt ich habe von meinem Punkt argumentiert. Ich habe gesagt, ich würde so etwas nie tun, aber
du bist ja auch ein anderer Mensch.
Habe ich gesagt, Amir, lass das sein, ändere das. Habe ich mit keinem Wort gesagt?
Du bist ein anderer Mensch. Du bist ein anderer Mensch. Ich würde dir auch nicht vorwerfen, Heiko, du solltest ein bisschen lauter sein. Das steht mir nicht zu. Du bist ein Mensch, so wie du bist, in deinem Wertesystem, so wie du leben willst. Es steht mir nicht zu, dich zu kritisieren. Das hat mit Respekt zu tun. Und wenn Leute mit mir ein Problem haben, dann werde ich sagen, ist ja auch in Ordnung, aber ich werde jetzt nicht sagen, jetzt muss ich drüber nachdenken, ob das vielleicht falsch war. Nein, das meine ich. Aber wie gesagt, die Diskussion brauchen wir ja nicht führen, weil du verstehst, was ich meine und ich verstehe, was du meinst.
Aber wenn mir was aus meiner ganz subjektiven Sicht kritisch auffällt, dann darf ich das schon sagen, oder?
Ja, klar darfst du das sagen.
Okay.
Du darfst alles sagen.
Nein,
aber es gibt ja natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen zu laut und ein bisschen zu selbstbewusst für normale Verhältnisse. Einverstanden. Aber ich bin nicht so dumm zu glauben, dass man damit durchkommt. Im Sinne von, dass das alle jetzt gut finden oder willkommen heißen. Klar, viele Leute finden meine Art vielleicht problematisch, viele finden meine Art zu großkotzig oder zu arrogant. Alles richtig, hat ja jeder das Recht dazu. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen, aber ich hatte ja nie damit ein Problem, ich hatte nie Angst vor dieser Konfrontation oder von diesem Meinungsaustausch. Ich auf meine Art und Weise versuche, zumindest so weit wie es geht, nicht über andere Menschen ein Urteil abzugeben, ohne dass ich jetzt mich tiefer mit denen auseinandergesetzt habe, lass es so sagen. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Art und Weise, wie ich sehe. Es steht natürlich jeden frei und jeder hat das Recht, mich zu kritisieren für meine Art, definitiv.
Jetzt musst du mir nur noch mal erklären, wie kommst du denn darauf, der beste Werber der Welt zu sein oder gewesen zu sein, wie auch immer?
Das kannst du nachlesen. Ich glaube, das muss ich dir jetzt nicht erklären.
Doch, bitte.
Nein, das muss ich nicht, weil dann wirst du wieder sagen, ich bin arrogant. Schau dir einfach die letzten 30 Jahre an, Schatz. Frag die Leute, die in dieser Industrie weltweit was zu sagen haben. Mehr muss ich nicht tun. Aber das reicht ja auch.
Okay, gut.
Und mit bester Werber meine ich jetzt nicht, die Diskussion haben wir beim letzten Podcast geführt, wo sich viele feiern lassen, dass sie mit Zombie-Kreation in Cannes 300 Löwen holen. Damit meine ich das nicht. Ich kann Marken drehen. Ich kann Unternehmen helfen, Mehrwert zu schaffen. Wie kein anderer. Ich bin kein Reklame-Heini, der bunte Bilder und lustige Texte schreibt. Ich kann Probleme lösen. Und ich glaube, deswegen bin ich so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Weil meine Kunden mir vertrauen, dass ich nicht dahergehe und mich selbst verwirkliche. Ich glaube, das ist in dem Kontext muss man es sehen.
Okay, gut.
Wenn du jetzt andere Disziplinen herannimmst, da gibt es sicher bessere. Definitiv. Die Frage ist ja nur, wie substanziell ist das? Ne?
An welche anderen Disziplinen denkst du?
Unser Lieblingsthema, lieber Heiko, Kreativwettbewerbe.
Oh, nee, bitte nicht, Amir, bitte.
Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage, die du vielleicht nicht in zwei, drei Sätzen beantworten kannst, aber du hast in unterschiedlichen Interviews oder auch im Buch davon gesprochen, dass Kommunikation Werbung gegen die Wand fährt und du sprichst davon, dass die Leute, die das tun, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hupen und nicht bremsen, richtig?
Genau, aber die Diskussion, also die Konversation haben wir das letzte Mal ja auch geführt. Die ist ja auch, also da möchte ich mich auch nicht wiederholen. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, die Kommunikationsdienstleistungsindustrie hat vor sehr, sehr langer Zeit ihre Daseinsberechtigung bis zu einem gewissen Grad aufgegeben, weil sie sich viel zu sehr mit sich selber beschäftigt hat. statt dass sie eigentlich hergehen und sagen, dass sie eigentlich qua Talentexpertise, das sie ja haben, wirklich einen Mehrwert für Unternehmen und für Marken kreieren können. Im Sinne von, dass Marken auch eine menschliche Verbindung haben können und im Leben der Menschen in der Gesellschaft eine Rolle spielen können. Sie haben sich, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich nicht beurteilen, viele sind diesen Weg nicht gegangen, mit dem Resultat, dass sie halt, ich nenne das jetzt einmal ganz banal, schöne Bilder und lustige Texte machen, die du leider an jeder Ecke und günstiger kaufen kannst. Und diesen Mehrwert, den wir mal hatten, also Industrie haben wir verloren, weil wir uns, wie gesagt, glaube ich, nicht mit den richtigen Dingen auseinandergesetzt haben. Ich sage aber auch in dem Buch, ich nehme mich ja implizit und explizit nehme ich mich ja in die Verantwortung, weil ich war ja ein Teil dieser Industrie. Mhm. Wir haben uns viel zu sehr mit uns selber beschäftigt. Und vielleicht, hoffentlich, ist mein Wunsch, dass die nächste Generation, die ja gerade jetzt hochkommt, dass sie aus unseren Fehlern lernen, dass sie eben diese Industrie vielleicht neu definieren, dass sie diese Industrie mit einem anderen Anspruch, mit einem anderen Wertesystem versehen, weil ich finde, dass das eine der geilsten Industrien ist. Es gibt so viel Talent, so viel Substanz, so viel Expertise und unfassbar kreativen Menschen in dieser Industrie, die so viel Gutes tun könnten. Und es wäre schade, wenn dieses ganze Talent halt vergeudet wird oder nicht für das Richtige eingesetzt wird. Das wünsche ich mir.
Aber Amir, wenn ich mir mal die gesamte Kommunikationsbranche anschaue und nicht nur auf die Arbeit von Artdirektoren und Textern gucke, dann muss ich doch eigentlich feststellen, dass die Kommunikationsbranche als solche, ich will nicht sagen, an Bedeutung gewonnen hat. Ich glaube, die hat sich schon immer sozusagen überschätzt. Aber die Anzahl der Leute, die dort arbeiten, die hat sich doch mit den digitalen Möglichkeiten deutlich vergrößert.
Also ja, die Bandbreite, ich gebe dir bei der Bandbreite recht, ich gebe dir bei der Substanz nicht recht. Also mir fällt die Substanz anders formuliert. Egal, ob das offline, online, ob das Werbeagentur, Digitalagentur, Backend, Frontend, Consultancy, you name it is. Mir fällt die Substanz. Und zwar, mir fällt die Substanz nicht nur in Deutschland, sondern mir fällt die Substanz weltweit. Das Feld ist viel breiter geworden, definitiv. Aber die Substanz ist meiner Meinung nach nicht mitgegangen mit der Breite.
Meine Meinung. War denn die Substanz früher wirklich größer?
Ich glaube, dass zumindest unser Ansehen von den Unternehmen oder den Auftraggebern größer war. Wir haben früher mit den Gründern, mit den CEOs, mit den Unternehmensführern über ihre Probleme diskutiert. Und wir waren halt die Leute, die kreativ versucht haben, diese Probleme zu lösen. Also ist auch schon lange her. Mittlerweile dürfen wir nicht einmal mehr zum Marketingchef oder die Leute dürfen nicht mehr zum Marketingchef, weil sie abgespeist werden mit irgendwelchen Leuten in den unteren Ebenen,
Nein, das ist jetzt aber, du weißt doch, dass es falsch ist. Also das stimmt doch nicht, dass sie mit unteren Ebenen abgespeist werden.
Natürlich. Warum verdienen die Agenturen immer weniger Geld? Wer entscheidet denn darüber? Die Einkaufsabteilungen, richtig? Warum ist das denn so?
Naja, weil Agenturen zu deiner Zeit und bevor der Einkauf auf den Plan getreten ist, bestimmte Leistungen abrechnen könnten, die heute einfach nur ein Witz sind. Und war das
ist die eine Seite der Medaille. Nee,
war das einfach, eine Seite. Okay, dann lass mich noch eine zweite sagen. Und war das auch zu deiner Springer- und Jacobi-Zeit? Zum Beispiel, was habt ihr gemacht? Ihr habt mit ganz vielen Leuten euch über einen TV-Spot Gedanken machen können, über eine Doppelseite. Vielleicht gab es noch einen Hörfunkspot und um Handelskommunikation, was auch noch gab, hast du dich wahrscheinlich nicht gekümmert. Das ist auch heute der feuchte Traum eines jeden Werbers, wenn du dir anschaust, wie viele Assets es da draußen gibt.
Ja, aber das ist ja genau der falsche Ansatz. Nur weil du 700 Touchpoints hast, heißt das nicht, dass du 700 Werbemittel entwickeln musst, die nichts bringen. Die Doppelseite damals Ende der 90er Jahre hat in Deutschland für Gesprächsstoff gesagt, jeden Montag im Spiegel. Wann hast du das letzte Mal ein Stück Werbung gesehen, wo ganz Deutschland darüber geredet hat?
Aber am besten willen, die Zeiten sind doch auch vorbei. Die Zeiten sind doch echt vorbei. Ja, wenn ich mir heute zum Beispiel anschaue, das kann man jetzt irgendwie gut oder schlecht finden, bla bla bla, wie es Influencer schaffen, Getränke, Kosmetika und keine Ahnung was zu launchen, dann finde ich, dass es dort neue Möglichkeiten gibt, die früher überhaupt nicht zu denken war.
Das habe ich ja nicht verneint, aber du willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass Instagram-Influencer für Substanz stehen. Das willst du mir jetzt nicht sagen, oder?
Was meinst du denn mit Substanz?
Substanz heißt,
diese Leute entwickeln eine Kommunikation, die erfolgreich ist. So what? Das ist doch Substanz.
Heiko, du lässt dich blenden. Erfolgreich in welchem Kontext? Erzähl mal. In welchem Kontext sind sie erfolgreich?
Ja, im Sinne von, dass dieses Zeugs gekauft wird.
Jo, aber das Zeugs gekauft wird, ist ja genau unser Problem. Du lebst in einem Wirtschaftssystem, das nur noch von Quantität bestimmt ist. Es geht ja um Qualität am Ende. Freie Marktwirtschaft bedeutet, in einem freien Markt setzt sich Qualität durch und nicht Quantität. Deswegen sage ich ja.
Du willst doch diesen Leuten auch Qualität nicht absprechen. Das ist eine Qualität, die eine andere ist als die, die du kennst. Aber das sind doch tolle Sachen, die da passieren. Egal,
ich meine, Teufel oder nicht. Aber ich finde ja großartig, du solltest dich als Mutter Teresa und Friedenskämpfer für Instagram-Influencer vielleicht positionieren. Ich finde, die sind das Gegenteil von dem. Nee, das ist eine coole Idee. Vielleicht solltest du das machen. Ich glaube nicht, dass das, für mich ist das zumindest nach meinem Ermessen, sehe ich das nicht als qualitativ und substanziell an. Vielleicht bin ich auch schon zu alt, das kann ja auch sein.
Warum? Was fehlt dir daran? Was fehlt dir da, damit es Qualität erreicht? Was muss passieren, damit solche Dinge Qualität erreichen?
Die Frage ist ja, wie du Marketing und wie du Kommunikation definierst. Mhm. Ich habe das für mich immer so definiert, dass wir eine Verantwortung und eine Aufgabe haben, mit unseren Mitteln der Kommunikation, egal wie breitflächig das ist, und mit Marketing eine Verbindung zwischen Unternehmen und Menschen aufzubauen.
Ja, das verstehe ich.
Für Sie in Ihrem Leben irgendein relevantes, intelligentes Angebot zu machen, damit Sie Produkte und Dienstleistungen kaufen, die idealerweise in Ihrem kleinen oder großen Leben bestimmte Sorgen, bestimmte Probleme lösen.
Ja.
Das ist mein Anspruch.
Ja, kann ich verstehen, unterschreibe ich.
Genau. Wenn du von der Definition ausgehst und wenn du dann die gesamte, und ich rede von weltweit, nochmal, das ist keine Kritik an Deutschland alleine oder die deutsche Werbeindustrie, wenn du dir das weltweit ansiehst, geht der Trend eher in Richtung Verkaufe. Und eben nicht um eine menschliche Verbindung und eine relevante Verbindung zwischen Unternehmen und Menschen. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ist das schlecht? Weiß ich nicht. Hat das mit der Veränderung der Welt und der Zeit zu tun? Definitiv. Kann man das ändern? I don't know. Aber wir sind ja gerade Zeugen, wie die alte Welt, die wir kannten, gerade in sich zusammenbricht. Und zwar auf jeder Ebene. Geopolitisch, politisch, wirtschaftlich, militärisch, gesellschaftstechnisch. Die alte Welt bricht gerade in sich zusammen. Die neue Welt gibt es noch nicht. Man spürt an der einen oder anderen Ecke, dass da was Neues gerade im Entstehen ist. Und ich glaube, eine der Learnings wird sein müssen, und da bin ich wahrscheinlich schon längst tot, dass wir wieder in Richtung einer qualitativen Wirtschaftsleistung gehen. Dass wir über qualitatives Wachstum nachdenken und nicht über quantitatives Wachstum.
Was ist denn jetzt qualitatives Wachstum?
Qualitatives Wachstum ist, dass Unternehmen nicht danach bewertet werden, welche Quartalszahlen sie erfüllen, sondern was sie wirklich für Nutzen für Menschen draußen bringen. Verstehst du?
Ich produziere. Nee, das verstehe ich nicht, weil wie will ich denn das messen? Und B, war das auch zu deiner aktiven Zeit bei Springer und Jacobi schon so, dass das ein quantitatives Spiel war, wenn du dir börsennotierte Unternehmen anschaust? Und richtig.
Du bringst Dinge dran. Ich rede davon, Kapitalismus hat sich als Wirtschaftssystem durchgesetzt. Und zwar nicht bei Springer und Jacobi, sondern 100 Jahre davor. Die Uridee vom Kapitalismus ist die freie Marktwirtschaft. Mhm. Und die Uridee der freien Marktwirtschaft ist, dass in einem freien Markt sich Qualität durchsetzt. Qualität, nicht Quantität. Das meine ich, davon rede ich. Ich rede nicht von Springer und Jacobi.
Also ich würde nochmal, vielleicht kann ich da nochmal eine Sekunde über das, was du gerade gesagt hast, nachdenken. Aber ich würde nochmal gerne darauf zurückkommen, dass es, wenn ich richtig verstanden habe, zwischen Marke und Konsumenten oder Verbraucher eine Beziehung geben soll. Und die soll Kommunikation schaffen, richtig?
Das wäre die Idealvorstellung, genau.
Okay, aber genau das passiert doch bei Influencern und ihren Fans.
Das deswegen sage ich ja noch einmal, vielleicht ist es ja die Lösung. Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung ist. Aber wie gesagt, ist ja meine Meinung. Wenn du sagst, das ist die Lösung, dann werden wir in 10 Jahren sehen, ob wirklich das die Lösung war. Wir können gerne jetzt eine Wette abschließen. In 10 Jahren bin ich 65 Jahre alt.
Ja.
Da können wir diesen Podcast wiederholen. Und dann wette ich mit dir, alles, was ich habe, dass zu dem Zeitpunkt in 10 Jahren keine Influencer mehr gibt.
Wahrscheinlich ist das so und wahrscheinlich gibt es dann irgendwas ganz Neues. Ja, kann sein. Ja.
Ja, genau.
Aber das ist ja jetzt irgendwie keine wirklich mutige Vorhersage, sondern das zeigt ja einfach nur, dass sich Dinge ändern. Also,
ja, hier ist jetzt
kein Applaus, Amir.
Nee, ich brauche keinen Applaus. Ich sage ja nicht die Dinge, weil ich...
Ach, manchmal ist Applaus doch schön, Amir. Jetzt hör doch mal auf.
Applaus kriege ich? Ja, Applaus ist hin und wieder auch schön.
Also, würdest du mir nochmal bitte erzählen, und dann machen wir aber auch Schluss, was du bitte mit qualitativem Wachstum meinst?
Also nochmal, ich bin kein Wirtschaftsprofessor, ich bin auch, wie gesagt, jetzt nicht ein Politiker, aber ich glaube, wie gesagt, dass wir Kapitalismus, also unser Wirtschaftssystem, das ja offensichtlich sich als die einzig richtige erwiesen hat.
Aber nicht die allerbeste Lösung, richtig?
Die allerbeste, aber der Kommunismus hat leider nicht funktioniert.
Ja, verstehe ich. Aber trotzdem, wenn ich mir so Umweltschäden und so Zeugs anschaue, dann
deswegen sage ich ja. Jetzt komme ich genau zu dem Punkt. Wenn man sich unser kapitalistisches System jetzt ansieht, finde ich, dass sie ein bisschen pervertiert ist, weil es jetzt nur noch um Skalierung und um Quantität geht. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Wirtschaftssystem dahingehend neu kalibrieren oder neu definieren, wo der Fokus eher auf Qualität liegt. Qualität im Sinne von, wir müssen nicht immer für 2,50 Euro Steak kaufen. Wir müssen nicht für 50 Euro im Flieger nach Malle steigen. Sondern wir leben hoffentlich in einer Welt, genau wie du sagst, weil wir eben die Welt zerstören und die Grundlage der nächsten Generationen. Hoffentlich leben wir in einer Welt, wo die Unternehmen wirklich es ernst nehmen, dass sie mit ihren Produkten, mit den Dienstleistungen einen Mehrwert bringen. Und dieser Mehrwert hat natürlich einen Preis, den sich nicht jeder leisten kann. Und dieser Irrglaube vom Wohlstand, dass es uns besser geht als unsere Eltern, glaube ich, ist schon damit gehend falsch, weil wir haben ja nicht mehr Geld, sondern wir können uns mit dem Geld, was wir haben, mehr leisten, aufgrund der Skalierung, aufgrund der Massenindustrialisierung. Aber die Massenindustrialisierung hat leider die Welt an den Abgrund gebracht. Weil, wenn ich ein T-Shirt für 2 Euro kaufe, das ich einmal anziehe und wegschmeiße, dann hat das nicht mit Qualität zu tun. Wenn ich aber 2 T-Shirts kaufe, jeder von diesen T-Shirts hat 100 Euro und ich trage diese T-Shirts so lange, bis alle Löcher kriegen und ich noch stopfen kann. Verstehst du, was ich meine? Dann gehe ich auch anders mit den Ressourcen dieser Welt um. Das ist halt die Idee. Ob die jemals Realität wird, kann ich dir nicht sagen. Da müssen andere Leute ran. Aber das kannst du auch nicht anfordern, einfach so, als kleines Licht, wie ich das bin. Sondern ich glaube, das ist so ein es muss ein holistisches, gesellschaftliches oder globales Einkehren oder Einsehen sein. Eine Entscheidung, die die Welt für sich trifft, in was für einer Welt, in welchem Wirtschaftssystem, mit welchen Folgen wollen wir leben? Weißt du, was ich meine? Da bin ich als kleines Licht, glaube ich, überfragt.
Das geht mir genauso, lieber Amir, aber das war, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort und ich könnte dazu jetzt noch was sagen, das mache ich aber nicht, aber ich finde das wirklich ein sehr schönes Schlusswort und dabei belassen wir es jetzt einfach, ist mein
Vorschlag. Vielen Dank.
Und ich bedanke mich bei dir.
Danke dir, Heiko. Danke dir. Danke für deine Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.